Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Parteien haben bereits die heiße Phase des EU-Wahlkampfes eingeläutet. Die Freiheitlichen heute in der Wiener Lugner Sinti, die Stimmung war heftig. Spitzenkandidat Harald Milimski sparte nicht mit harten Worten über den EU-Wahnsinn. Mein Name ist Karl Wendel, ich bin jetzt mit Harald Milimski in der Lugner City verbunden. Hören Sie mich, Herr Milimski?
Ich höre Sie gut. Schönen guten Tag, Herr Wendel. Danke für die Möglichkeit, auch bei Ihnen sprechen zu dürfen.
Ja, das war ein lauter Auftakt heute in der Lugner City. Skizzieren Sie, wie Sie die Stimmung empfunden haben und vor allem, wie Ihre doch recht harten Töne beim Publikum angekommen sind.
Also ich habe das Gefühl, dass die Menschen spüren, dass hier eine Wende möglich ist, eine Wende hin zu mehr Rot als Rot, eine Wende weg von Fremdbestimmung hin zu Selbstbestimmung. Ich habe niemanden erlebt, der in einer negativen Art und Weise hier der Aufgabenstellung der Zukunft begegnet wäre. Ganz im Gegenteil, ich habe sehr viele Menschen erlebt, die positiv hier für Österreich, aber auch für Zusammenarbeit mit anderen Staaten in Europa eintreten und hier gemeinsam auch den Wahnsinn, wie wir ihn in vielen Bereichen sehen, eine Absage erteilen.
Ja, aber Sie nennen die EU ein Irrenhaus. Auf Ihren Plakaten steht Kriegstreiberei, Asylkrise, Corona-Chaos, ja. Ökokommunismus. Ist das eine adäquate Sprache, um die EU auf Vordermann zu bringen?
Naja, schauen Sie, die Politik ist generell in einer so wie plakativeren Begrifflichkeit angekommen. Und wenn ich Irrenhaus meine, dann glaube ich, versteht es auch jeder richtig, weil wie soll ich es anders bezeichnen als den Umstand, dass wir etwa Käfer und Würmer mittlerweile zermahlen in unserem Lebensmittelbereich vorfinden dürfen, laut dieser Europäischen Union. Wie anders soll ich es bezeichnen, dass etwa nach 12 Sanktionspaketen gegenüber den Russen wir gigantische Inflationsexplosionen haben und dafür zahlen müssen. Wie anders soll ich es verstehen, dass etwa 8 Millionen Menschen aus Arabien und Afrika zu uns gekommen sind, die zu 80% nicht irgendwo schutzwürdig sind, als Flüchtling bei uns bleiben zu können, trotzdem hier bleiben. Das alles sind Dinge, wo ich sage, das sind Fehlentwicklungen. Wir wollen diese Europäische Union weiterführen, wir wollen sie reformieren, indem wir sie redimensionieren und wir wollen die europäische Zusammenarbeit auf das reduzieren, wofür sie ursprünglich gedacht war, Frieden, Freiheit, Wohlstand für möglichst alle und alles rundherum weglassen.
Viele meinen aber, sie wollen die EU nicht nur kleiner machen, also schlanker. Einige Kritiker meinen sogar, sie wollen die EU zerstören. Was sagen Sie den Kritikern?
Naja, diejenigen, die EU und Europa gerade zerstören, das sind die, die in Verantwortung sind und nicht wir. Wir sind nur diejenigen, die sagen, lasst die Zügel lockerer, gebt den Nationalstaaten, den Parlamenten mehr Raum zur Entscheidung, ja, beachtet wieder mehr direkte Demokratie. Das kann ja nicht Europa zerstören. Diejenigen, die Europa zerstören, sind die, die jetzt am Ruder sind, sind diejenigen, die den Kontinent in eine gigantische Schuldenkrise, eine Überfremdungskrise, eine Wirtschaftskrise, ja, und in vielen Bereichen mehr in eine sehr, sehr zweifelhafte Situation bringen. Aber es können nicht wir sein, sondern wenn jemand Europa zerstört, sind es die Roten, die Schwarzen, die Grünen, die Pinken, wer auch immer, aber nicht wir, die auf Fehlentwicklungen hinweisen.
Ja, wir haben jetzt vier Männer, die Österreich im EU-Parlament vertreten wollen und eine junge Frau. Eine junge Frau, das ist die Lena Schilling und die hat für die Story der Woche gesorgt, die Vorwürfe gegen sie, dass sie mit der Wahrheit nicht immer ganz korrekt umgeht. Das empört viele in Österreich. Andere, und da gehören Sie dazu, haben wirklich fast verteidigende Worte für Lena Schilling. Wie das? Das ist ja völlig überraschend, dass Sie Lena Schilling, eine Grüne, verteidigen.
Nein, ich verteidige sie überhaupt nicht. Aber worauf ich aufmerksam gemacht habe, ist der Umstand, dass hier eine linke Selbstzerfleischung stattfindet. Dass diese Geschichte offenbar gezündet von den Wiener Sozialdemokraten war und die Grünen das aufgreifen und die Lena Schilling, die auf Platz 1 der EU-Liste steht, aber keine wirklich Grüne ist, also kein Mitglied der Grünen ist, sondern nur als Aktivistin auf Platz 1 der Grünen Liste steht, jetzt offenbar von den eigenen Grünen abgeschossen wird. Und ich gesagt habe, Freunde, das ist eine Geschichte, die ihre charakterliche Qualität ja, betreffen mag, aber nicht das, worüber ich mit ihr politisch diskutieren mag. Und das macht euch bitte in der linken Bubble selber aus, ja, ob ihr mit dieser Lena Schilling zufrieden seid oder nicht. Aber wir sind noch nicht im Bereich des politischen Skandals gelandet.
Ja, Sie haben wortwörtlich gesagt, das riecht alles nach einer klassischen Hexenküche. Und ich, Harald Wilimski, muss mich ein wenig schützend vor Sie stellen.
Ja, weil ich das kenne und ich darf mich daran erinnern, dass wir etwa vor Wahlen unseren Bundesparteiobmann, den Herbert Kickl, auch vorgeworfen hat, der hätte keinen ausreichenden Gesundheitszustand, um eine Kanzlerrolle zu übernehmen. Ich erinnere daran, dass immer vor Urnengängern uns Dinge vorgeworfen werden, die sich nach der Wahl dann in Rauch und Schall auflösen. Das sind Dinge, wo ich sage, bewerten wir die Dinge, was da tatsächlich dran ist. Mittlerweile haben sich die Dinge ja schon aktualisiert. Es treten immer mehr Leute in die Öffentlichkeit, die auch Hintergrundberichte geben über den Charakter der Lena Schilling. Und da, sage ich, gewinnt das Ganze an Dynamik auch gegen sie. Aber am Zug sind die Grünen. Und mir geht es darum, die Inhalte der Grünen da entsprechend politisch zu bekämpfen. Und nicht eine 23-Jährige, die von den Grünen jetzt vorgeschoben wurde und von den Grünen seit über ihre charakterlichen Eigenschaften da in eine Diskussion gebracht wurde.
Trotzdem, wenn Sie die EU verkleinern wollen und es tatsächlich gelingt, dass man sie verkleinert, den administrativen Apparat, hieße das ja auch, dass Österreich einen EU-Kommissar verlieren würde. Stört Sie das nicht?
Also wir anschauen, wer der EU-Kommissar für Österreich war in den letzten 5 Jahren, der Gio Hahn, dann mache ich eine Schätzung, nämlich diese in die Richtung geht. Ich glaube, 90% der Österreicher gar nicht wissen, dass ein Herr Gio Hahn österreichischer EU-Kommissar war. Würde Österreich diesen Gio Hahn nicht haben, würde uns exakt gar nichts abgehen. Ja? Ich habe vorgeschlagen, dass wir Gemeinschaften machen von Ländern, die ein gemeinsames Interesse haben. Ich habe vorgeschlagen, dass wir einen Kommissar für Remigration, also Rückwanderung von Illegalen, aber auch für Redimensionierung und Rückbau der Europäischen Union einrichtet. Und da werden wir dort, wo wir sein sollten, eine Abschlankung der Kommission, eine Halbierung des Parlaments und Kompetenzen zurück von Brüssel nach Österreich.
Rede haben Sie gesprochen von einem gewissen Zuwanderungsfetischismus, von einer undemokratischen EU und vor allem, Sie haben auch davon gesprochen, dass es ein fundamentaler Fehler war, diese Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Umgekehrt gibt es den Vorwurf, dass Sie und die FPÖ zu enge Kontakte zu Russland pflegen. Was fordern Sie jetzt tatsächlich? Was soll geschehen?
Also einfach die anderen. Ich bin Pragmatiker und würde ich erkennen, dass die Sanktionen dazu führen, dass Frieden einkehrt und das Sterben beendet wird, bin ich der Erste, der sagt, lass uns diesen Weg weitergehen. Er ist ein guter. Faktum ist, das Sterben geht weiter und mit über 600.000 Tote in diesem Krieg. Ich will, dass dieser Krieg beendet wird. So, Nummer eins. Nummer zwei, wenn wir uns vor, wir halten Kontakte zu den Russen, das ist ein völliger Heuer. Ja? Ich habe in den letzten Jahren, aus den letzten Jahrzehnten, Kontakte in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgebaut, wo niemand dort sich mit mir treffen täte, während wir irgendwelche russischen Marionetten. Das Gegenteil ist der Fall. So, das, was ich mache, ist Österreich neutral zu positionieren, mit allen zu reden und dass diesen Konflikt betrifft, einzig und allein ein Ziel zu verfolgen, die Streitparteien an einen Tisch zu bekommen, das Sterben zu beenden und wieder daran zu arbeiten, Wohlstand auch in Europa wiederherzustellen und diesen Irrsinn dieses Krieges endlich ein für alle Mal zu beenden.
Das nächste Stichwort Neutralität. Ist Österreich in Ihrer Sicht der Dinge eigentlich noch neutral, vor allem im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine?
Also wir sind auf dem Papier und gemäß unserer Verfassung neutral, aber haben sehr viel zu tun, diese Neutralität wieder entsprechend wiederzubeleben. Faktum ist, dass durch Österreich eine unglaubliche Menge von militärischem Material Richtung Ukraine gefördert wird. Das ist aus meiner Sicht nicht mit der Neutralität vereinbar. Was auch viele Verfassungsrechte sagen. Nummer eins. Nummer zwei, dass Österreich auch über Umwege, Stichwort Europäische Friedensfazilität, sehr viele Gelder, Milliarden in Richtung EU-Punkte, die dann natürlich auch in Richtung Waffenkäufe landen. Nein, das will ich nicht. Ich will, dass wir uns wieder Richtung 100% rot-weiß-roter Neutralität entwickeln. Und das ist unser Ziel ansehen. Ich glaube auch, dass Neutralität das beste Defensiv- und Verteidigungskonzept für Österreich ist.
In allen Umfragen liegen Sie und die FPÖ vorne bei 28%. Sie sagen auch immer, dass Sie internationale Allianzen schaffen werden. Welche sind das und was haben Sie vor?
Also im Wesentlichen geht es darum, drei politische Kräfte zu vereinen. Das ist die jetzige Fraktion von mir, die für Identität und Demokratie steht. Das sind auf der anderen Seite die Reformkonservativen und auf der anderen Seite die Fraktionslosen, wo unter anderem die ungarische Fidesz-Partei mit Ministerpräsident Viktor Orban dazu gehört. Wir sind in vielen Ländern, die unsere Allianz betreffen, Nummer eins. Ja, und wenn wir es schaffen, die Gespräche gehen in diese Richtung und sie scheinen erfolgreich zu sein, dann wird es so sein, dass wir vielleicht zweitstärkster oder stärkster werden könnten auf europäischer Ebene und dann wirklich das Ruder herumreißen. Dort wollen wir hin. Wir wollen Europa in keiner Weise zerschlagen. Wir wollen keine Austrittssorge. Wir wollen Europa positiv reformieren. Wir wollen den Staaten wieder mehr an Bestimmungsmöglichkeit über ihre eigenen Agenten geben. Wir wollen direkte Demokratie wieder stärker fördern. Und ich glaube, dass es ein sehr positives Konzept auch für die Zukunft sein kann.
Hat jener Satz von Ihnen ausgelöst, wo Sie gesagt haben, ich würde den roten Knopf drücken. Was haben Sie damit tatsächlich gemeint, Herr Wilimski?
Also ein roter Knopf ist in der allgemeinen Auffassung ein Stoppsignal. Ja, ich würde, wenn ich könnte, einen roten Knopf drücken, der diesen ganzen Zentralisierungswahnsinn beendet. Und ja, ich würde eine Politik einläuten, die in die Richtung Dinge, wie ich gesagt habe, Kompetenzen zurück von Brüssel an die Mitgliedstaaten, was uns betrifft, nach Österreich zurückzubringen. Der rote Knopf wäre wie ein Stoppsignal, heißt Stopp und heißt jetzt nichts anderes, nicht Kindes, nicht Vögel, heißt einfach Stopp. Raus aus dem Wahnsinn, der sich jetzt manifestiert, andere Leute hin, die mehr Europa dienen, als es jetzt der Fall ist. Also die dienen aus meiner Sicht Konzernen und sonstigen Interessen, aber nicht den Menschen.
Ja, Ihre Plakate, die Sie in Österreich heftige Kritik aus, allen voran beim ukrainischen Botschafter. Sie haben auf Ihrem Plakat Frau von der Leyen mit Herrn Zelensky. Ja, was sagen Sie zur Kritik des Botschafters?
Also die Kritik des ukrainischen Botschafters interessiert mich exakt null. Ich lebe in einer Gegend, wo lauter ukrainische Nobelkarossen, Nobel-SUVs, ich glaube, das sind Audi A8, ja, Mercedes G-Klasse, ob das BMW in der obersten Klasse ist und so weiter und so fort. Da drin sind junge Männer, ja, mit einer jungen Dame unterwegs, die sich in Wien gucken lassen. Also der ukrainische Botschafter der gute Art, diese Ukrainer zur Verteidigung der Ukraine in ihre Heimat zu bringen und dort bei uns abzufeiern und es sich gut gehen zu lassen.
Ja, noch ein Wort zur EU. Was sagen Sie den Österreichern, warum sie doch für die EU sein sollen?
Weil es nach dem Krieg ein sehr gutes Ziel war, Frieden, Freiheit und Wohlstand auf ewig als Ziel vor Augen zu haben, weil es ein gutes Ziel ist, auf diesem Kontinent Freunde zu haben, befreundete Völker zu haben, auf Augenhöhe miteinander und in Freundschaft zueinander eine gemeinsame gute Zukunft zu erarbeiten. Und das Einzige, was wir ändern wollen, ist weg von dem Zentralismus, weg von einer Politik, die sehr von der Leyen und Co., weg von einer Zentralregierung in Brüssel hin zu verstärkter Kompetenz in den Mitgliedstaaten. Und das ist, was wir in der europäischen Gemeinschaft hatten. Da hatten wir Frieden, da hatten wir Wohlstand, da haben wir zusammengearbeitet. Dort will ich wieder hin und ich halte das für ein gutes und für ein legitimes Ziel.
Ja, Sie haben eine lange Rede hinter sich. Herr Wilimski, wenn ich Sie frage, mit welchen der österreichischen Kandidaten würden Sie jetzt gern auf ein Bier gehen? Was würden Sie antworten?
Also der Einzige, der jetzt nicht mehr Kandidat ist, aber das letzte Mal Kandidat war und jetzt von der eigenen Partei ausgeschieden wurde, der Ottmar Karas. Wissen Sie warum? Das wird manche vielleicht verwunderlich sehen. Der Ottmar Karas war und ist jemand, der immer ehrlich war, der in seiner Meinung 180% unterschiedlich war von dem, was ich mir denke. Aber er hat Respekt und Höflichkeit nie vermissen lassen. Wenn ich jetzt die anderen Kandidaten ansehe, respektiere ich sie als Repräsentanten ihrer Partei. Ich bin im demokratischen Diskurs mit ihnen im Wettbewerb. Wir haben aber keinerlei Veranlassung, jetzt grundsätzlich da im privaten Bereich mit ihnen auszutauschen. Vielleicht kommt es einmal, aber es ist keinerlei Wunsch in mir drin.
Ja, dann danke ich vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview und wir werden sehen, wie das jetzt weitergeht. Danke, Herr Wilimski.